Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ist die NATO hirntot? Ja, da können auch große Politiker mal in Stottern kommen bei so einer Frage.
So many good answers. So many cameras. Yes.
Mike Pompeo ist das, Außenminister der USA. Er ringt da wirklich um Worte, nämlich als er in Berlin eben nach der NATO gefragt wird und ob er das auch so sieht wie der französische Präsident. Also der hat die NATO ja für hirntot erklärt. Pompeo war jetzt für 2 Tage lang in Deutschland. Der hat sich mit vielen Menschen getroffen, natürlich mit sehr, sehr vielen Politikern. Und er hat auch nochmal in seiner Rede klargemacht, was eigentlich für ihn die Bedeutung der Fall der Mauer für über 30 Jahren bedeutet. Infos dazu bekommt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 8. November. Ein weiteres Thema bei uns, diese großen, haarigen Biester, die schon seit ein paar tausend Jahren tot sind. Mammuts heißen die, genau. Es sind ja 800 Mammutknochen gefunden worden in Mexiko und offenbar sind die Viecher schon damals in einer Mammutfalle gelandet. Ja? Ich habe mit Susanne Münzel von der Uni Tübingen drüber gesprochen, ab wann Mammuts eigentlich überhaupt interessant geworden sind, so als Jagdobjekt.
Ja, es ist so, dass eben einige Archäologen der Meinung sind, dass nur die Kadaver genutzt wurden und andere, dass Mammute aktiv gejagt wurden. Und sagen wir mal, beim modernen Menschen so ab 40.000 vor heute wird man von aktiver Jagd ausgehen können.
So, und wie diese Mammuts dann gejagt worden sind, also ob mit oder ohne Falle, das klären wir in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nur 2 Tage Zeit, da muss natürlich ordentlich Programm durchgezogen werden. Mike Pompeo, der Außenminister der USA, ist zu Besuch in Deutschland, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Und innerhalb von diesen 2 Tagen hat er sich wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen getroffen. Mit seinem Amtskollegen Heiko Maas zum Beispiel. Die beiden waren gestern zusammen an der früheren innerdeutschen Grenze. Und heute gab es dann nochmal Gespräche mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel und auch mit Olaf Scholz. Und eine Rede hat Pompeo gehalten heute. Und die hat er dazu genutzt, einige Länder zu kritisieren. Und wir lassen uns das Ganze nochmal einschätzen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Klaus Remme. Klaus, der US-Außenminister ist ja unter anderem eben auch gekommen, um sich zu 30 Jahren Mauerfall zu äußern. Er war ja selbst auch als US-Soldat an der innerdeutschen Grenze stationiert damals. Welche Rolle hat das gespielt heute?
Es hat eine große Rolle gespielt. Gestern natürlich zentral geradezu, denn da war er ja vor Ort in Thüringen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und hat sich das angeschaut. Bindlach bei Bayreuth, ich glaube, da war er stationiert, 86 bis 89. Er sagte heute, wir hatten ja keine Ahnung, wie nah wir dran waren am Ende des Kalten Krieges. Er ist einige Monate vor dem Mauerfall dann an einen anderen Ort wegstationiert worden, hat Deutschland verlassen. Also insofern war das ein wichtiges Ereignis und er hat es jetzt in den letzten 48 Stunden mehrfach zitiert. Und das war, glaube ich, auch das zentrale Motiv dieses Besuchs. Das merkte man an der Rede heute in Berlin, auch wenn es nur eine kurze Rede war. Diese Erinnerung an die Tage vor 30 Jahren und die Tatsache, dass man sich, so hat er gesagt, getäuscht hat. Wir haben gedacht, nachdem die Mauer weg ist, gibt es bald nur noch liberale und freiheitliche Demokratien auf der Welt. Das war ein Riesenfehler. Und dann sagte er Folgendes.
Today, 30 years on, we must mix celebration with sobriety. We have a duty, each of us, to use all we have to defend what was so hard won in 1776, in 1945 and in 1989.
Interessante Verbindung da von amerikanischer und deutscher Geschichte, diese 3 Daten, 1776, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs, Mauerfall. Er sagte, wir haben die Pflicht, das, was in diesen Daten so hart erkämpft worden ist, zu verteidigen. Und weil es ja auch um den Streit geht, um die Höhe der Verteidigungsausgaben, das hat Pompeo in seiner Rede jetzt wirklich klein gehalten, aber er wurde danach gefragt, auch insbesondere nach der Rolle der NATO. Ist sie hirntot oder nicht, so wie Macron sagt? Und da tat er sich sichtlich schwer, unterhaltsame Sekunden während des Vortrags.
So many good answers. So many cameras, yes.
Ja, da wandte sich ein amerikanischer Außenminister. Mhm. So viele gute Antworten, so viele Kameras, sagte er. Sagte dann aber auch, naja, wer als Partner glaubt, die Sicherheitsvorteile der NATO genießen zu können, ohne seine Beiträge zu entrichten, der liegt falsch und der riskiert die Relevanz des Bündnisses. Das kann als Warnung an Deutschland verstanden werden.
Wie sieht es denn aus mit der, ich sage jetzt einfach mal, Warnung an Russland und China? Also zumindest hat Pompeo ja diese Rede heute auch dazu genutzt, nochmal Kritik zu üben eben an diesen beiden Staaten. Was sind das denn für Kritikpunkte? Worauf bezieht er sich?
Genau, also nein, es gibt eben nicht nur freiheitliche Demokratien. Da ist ein Russland stärker geworden und da ist natürlich ein China, das in diesen 30 Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Aber autoritäre Regime. Und er kritisierte die Unterdrückung der Menschen, wie er es sagte. Er sagte, die Praxis der chinesischen kommunistischen Partei würde den Ostdeutschen heutzutage sehr, sehr bekannt vorkommen. Er nannte Schauplätze wie die Ukraine, die Krim, er nannte Tschetschenien als Beispiel. Also das merkte man ganz deutlich. Da sind ihm Dornen im Auge und die heißen Peking und Moskau.
Wie bewertest du denn diesen Besuch jetzt von Pompeo in Deutschland, Klaus? Was sagst du? Also hat es etwas gebracht, auch um dieses doch leicht angekriselte Verhältnis zwischen Deutschland und den USA wieder auf so einen gewissen Pfad zu bringen?
Es begann ja so ein bisschen stolperhaft, wenn man bedenkt, dass Heiko Maas ja da doch einen Fauxpas begangen hat in seinem Namensartikel für die europäischen Tageszeitungen, als er den Mauerfall würdigte, viel Dank aussprach, aber die USA nicht namentlich erwähnte. Da hatte ich schon so ein bisschen die Sorge, dass das diesen Besuch belasten könnte. Davon war überhaupt keine Rede. Mike Pompeo war wirklich warmherzig. Ich habe ihn auch schon ganz anders erlebt bei der Sicherheitskonferenz im Februar. Er kann schneidende Reden halten. Nein, ich glaube, Pompeo hatte sich entschlossen, diesen Besuch hier wirklich harmonisch zu gestalten, ihn nicht durch bilaterale Probleme zu belasten. Es gab kurze Anspielungen auf Nord Stream 2. Das passt den Amerikanern nicht, dass die Bundesregierung da eine Pipeline mit Russland baut, und auf die aus Sicht der Amerikaner noch immer zu geringen Verteidigungsausgaben. Aber das alles wird, glaube ich, wenn die Tagespolitik wieder übernimmt und dieses Jubiläum vorüber ist, eine größere Rolle spielen.
US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in Deutschland. Einschätzung dazu von Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wird kalt, richtig kalt. Vergangene Woche waren es schon minus 10 Grad und die meisten haben für diese Temperaturen überhaupt nicht die richtigen Klamotten. Sie sind außerdem noch krank, es gibt keinen Strom und auch kein fließendes Wasser. Die Lage im illegalen Flüchtlingslager Vučjak auf einer ehemaligen Müllhalde in Bosnien-Herzegowina ist katastrophal. Viele geflüchtete Menschen wollen über die sogenannte Balkanroute eigentlich weiter nach Kroatien, nur das schaffen sie eben oft nicht. Und als wenn die Lage nicht eh schon bitter genug wäre, sollen jetzt noch zwei große offizielle Flüchtlingslager, nämlich Bira und Miral im Norden von Bosnien-Herzegowina, bald geschlossen werden. Wie die Situation ist für die Menschen, die in diesen Flüchtlingslagern sind, ich habe drüber gesprochen mit Serjan Govidarica. Was bedeutet das jetzt, wenn diese beiden offiziellen Flüchtlingslager, diese großen im Norden, geschlossen werden?
Das kann im Moment niemand genau sagen. Es handelt sich um zwei Lager in den Städten Bihać und Velika Kladuša. Nach neuesten Informationen sind dort gerade in beiden Lagern etwa 2400 Menschen untergebracht. Wir reden von alleinreisenden Männern, aber auch von Familien mit Kindern und unbegleiteten Minderjährigen. Diese beiden Flüchtlingslager werden von der Internationalen Organisation für Migration betrieben. Mit denen habe ich gesprochen und die sagen, wir werden es vielleicht schaffen, die Schwächsten, also Frauen, Kinder, Kranke, Alte, irgendwie woanders unterzubringen, die überwiegende Anzahl der Menschen aber nicht. Und diese Menschen wären dann über Nacht praktisch obdachlos, wären auf der Straße. Und es gibt die Befürchtung, dass sie dann aus purer Not beginnen, in leerstehende Gebäude einzubrechen und sich ihr Essen zusammenzustellen.
Das ist also die aktuelle Situation. Wie reagiert denn überhaupt die Regierung darauf? Also gibt es eventuell Pläne, diese Menschen doch noch woanders unterzubringen?
Ja, ganz Bosnien sucht im Moment, wenn man das so sagen kann, nach alternativen Orten für Migranten und Flüchtlinge. Das Problem ist, und das ist jetzt, das sind bosnische Spezialitäten, um das jetzt so zu sagen, Formal zuständig für Migration ist die Zentralregierung in Sarajevo, das dortige Sicherheitsministerium. Und der Sicherheitsminister Dragan Mektic hat auch gegenüber der ARD schon mehrfach gesagt, er hat das Geld und auch den Willen dafür, zusammen einen neuen Ort für Migranten und Flüchtlinge zu finden, wo sie menschenwürdig untergebracht werden können. Sein Problem ist aber, keine Kommune im Land ist bereit, so eine Unterkunft auf ihrem Boden zu akzeptieren. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass im kommenden Jahr in Bosnien Lokalwahlen sind und es findet sich einfach kein Bürgermeister, der bereit ist, so eine Entscheidung zu treffen, weil dann möglicherweise der politische Gegner das gegen ihn verwendet.
Der Winter ist ja jetzt eigentlich schon so gut wie da, kann man sagen. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, es wird wirklich extrem kalt in Bosnien-Herzegowina. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man da überhaupt noch eine Lösung finden wird, so für den Winter?
Sehr schwer zu sagen. Es besteht zumindest die Hoffnung. Es gibt jetzt auch ziemlich starken internationalen Druck. Die Europäische Union hat sich zu Wort gemeldet, zum Beispiel auch das Deutsche Rote Kreuz hat jetzt ein ziemlich alarmierendes Schreiben in die Öffentlichkeit gesandt, dass dort eine humanitäre Katastrophe droht. Also es ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass da jetzt etwas passieren muss. Wie schnell das gehen wird, kann im Moment niemand sagen. Man muss dabei auch bedenken, dass wenn ein Ort gefunden wird für eine neue Flüchtlingsunterkunft, dann können da Menschen nicht sofort einziehen. Das dauert mit Sicherheit eine Woche, wenn nicht länger, bis diese Einrichtung dann instand gesetzt ist. Dann müssen Menschen da auch da irgendwie hingebracht werden. Dann müssen sie durch ein medizinisches Screening, das dauert also seine Zeit. Und dann sind wir, wenn es wirklich blöd läuft, auch irgendwann im Dezember und haben Minustemperaturen. Und dann ist die Vorstellung, dass Menschen draußen übernachten müssen, keine gute.
Du bist ja selbst gewesen in diesem illegalen Lager, also in Vučjak, wo die Bedingungen ja doch ziemlich katastrophal sind, muss man sagen. Wie hast du die Menschen dort erlebt? Wie geht es denen?
Ja, das war schon im Sommer. Das Lager gibt es seit Juni. Kein Ort, an dem man sich gerne aufhalten wollte. Also ehemalige Müllhalde, kein Strom, kein Wasser. Die Umgebung ist aus der Zeit des Bosnienkriegs noch vermint. Also ganz sicher kein Ort für eine solche Einrichtung. Was jetzt dazu gekommen ist, ist, dass es immer wieder regnet. Das Wetter ist schlecht. Es sind Temperaturen so um die 3 Grad letzte Nacht gewesen. Da schlafen Menschen, wenn sie Glück haben, in Schlafsäcken, wenn nicht in irgendwelchen Decken gehüllt. Das ist wirklich eine schlimme Situation da, wie das da riecht und wie die Toiletten aussehen, will ich jetzt so näher überhaupt gar nicht erzählen. Und auf der anderen Seite hat die Stadt Bihać jetzt vor wenigen Wochen die Versorgung dieses Lagers eingestellt, also die finanzielle Versorgung. Das war so eine Art Hilferuf oder Eskalationsstrategie, um Sarajevo zum Handeln zu bewegen. Das bedeutet, das Einzige, was die Menschen dort jetzt bekommen, sind 2 Mahlzeiten am Tag, die ihnen das lokale Rote Kreuz vorbeibringt. Und das nur, wenn sie Spender finden, die diese Mahlzeiten spenden.
Kannst du vielleicht noch mal uns zum Ende sagen, Serjan, also wie viele Menschen betrifft das jetzt tatsächlich? Wie groß ist die Zahl?
Also insgesamt, und das sind Zahlen, die ändern sich tatsächlich stündlich, insgesamt sind im Nordwesten Bosniens und im gesamten Land, aber es konzentriert sich hauptsächlich auf den Nordwesten, etwa 7.000 bis 7.500 Menschen im Land, die jetzt eben versuchen, in die Europäische Union zu kommen. Das ist eine Zahl, die für Bosnien und Herzegowina offensichtlich sehr groß ist, aber wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem Jahr 2015, als die große Flüchtlingsbewegung unterwegs war, da hatten wir einzelne Wochenenden, an denen 20.000 Menschen über Grenzen gegangen sind. Also das ist an sich eigentlich keine so riesige Zahl. Und zum Beispiel in diesem Elendslager Vučjak auf der ehemaligen Müllhalde sind je nach Tag so zwischen 700 und 900 Menschen.
Die Lage der geflüchteten Menschen in Bosnien-Herzegowina wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich schlechter werden, weil eben 2 große Flüchtlingslager im Norden des Landes geschlossen werden sollen. Serjan Govedarica hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach ja. Wangerooge. Ist schön da. Kleine ostfriesische Insel, 9 Kilometer lang, 2 Kilometer breit, knapp 1300 Einwohner und keine Autos und bald auch kein Kleingeld mehr. Also 1, 2 oder 5 Cent Münzen, von denen spreche ich. Denn die einzige Bank, die es auf Wangerooge gibt, hat angekündigt, dass sie kein Kupfergeld mehr vom Festland auf die Insel bringen will. Oha, was haben die denn da vor in Wangerooge? Also, was soll das jetzt bedeuten? Das Ende vom Kleingeld? Wollen die das vielleicht testen? Naja, wir haben uns diese Frage zumindest mal gestellt und erstmal bei euch nachgefragt. Wie sieht's denn bei euch aus mit dem Kleingeld?
Hast du Kleingeld dabei?
Ja, natürlich.
Ja, es sammelt sich so im Portemonnaie halt immer an.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich so unter 5 Euro ungefähr. Wofür brauchst du es? Moment zum Beispiel für einen Automaten an der Uni, wo es so Snacks gibt oder so, der nimmt die Dinger.
Wir schmeißen es zu Hause in eine Flasche und sammeln es dann da und bringen es irgendwann, wenn sie ganz voll ist, zur Bank.
Also normalerweise, wenn ich einkaufen gehe, dann gucke ich halt auch, dass ich das passend zahle, damit ich das Kleingeld wieder loswerde.
Tja. Das ist schon so eine Sache mit den kleinen Münzen. Auf der einen Seite sind sie furchtbar lästig, machen den Geldbeutel dick und fürchterlich schwer, aber einfach darauf verzichten und die 2-3 Cent auf dem Ladentisch liegen lassen, tja, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Für die Leute auf der Nordseeinsel Wangerooge wird sich diese Frage aber bald nicht mehr stellen, denn sie kriegen einfach keine Kupfermünzen mehr geliefert.
Also wir haben persönlich erstmal gar nichts gegen Kleingeld an sich,
sagt Martin Schadewald, Vorstand der Volksbank Jever.
Nur wir haben ja die Situation, dass wir das Kleingeld sehr aufwendig einmal auf die Insel bringen müssen und umgekehrt vor allen Dingen auch wieder abholen müssen, weil wir das Kleingeld nicht dort auf der Insel immer wieder in Umlauf bringen dürfen, sondern wir müssen vorweg eine Echtheitsprüfung durchführen. Das führt dazu, dass wir also Rollengeld auf die Insel bringen, also jeglicher Couleur, und das Geld dann in losen Säcken und das in zweistelliger Tonnenzahl jedes Jahr wieder von der Insel fahren müssen und das als mittlerweile einzig verbliebene Bank dort auf der Insel.
Und das wurde der Bank jetzt zu lästig und zu teuer, denn das Geld kommt mit dem Flugzeug auf die Insel, zusammen mit dem Bankpersonal, das nicht dort wohnt. Und die Leute fliegen zum Dienst, weil sich Ebbe und Flut und deswegen auch der Schiffsfahrplan nicht nach den Banköffnungszeiten richten.
Insofern, wenn wir auch Dinge rüberbringen müssen, passiert das in aller Regel alles mit dem Flieger, die jetzt nicht extra für uns fliegen, aber wir müssen ja alles, was wir dort rüber schaffen, entsprechend dann per Gewicht auch bezahlen.
Jetzt stellt sich aus Sicht der Händler aber die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Martin Schadewald stellt sich das so vor, dass die Wangerooger ihr Kupfergeld einfach auf der Insel behalten.
Also dass die Händler, der Bäcker und auch der Supermarkt ihr Kleingeld möglichst dort poolen und dort auch auf der Insel lassen, damit wir es eben nicht in zwei Richtungen hin und her transportieren müssen.
Oder aber sie müssen ihre Preise anpassen und es so ähnlich machen wie die Niederländer. Wenn ich dort nämlich in einen Supermarkt gehe und sagen wir mal für 10,98 Euro einkaufe, dann lege ich ganz selbstverständlich 11 Euro in die Geldschale. Und wenn es zum Beispiel 10,92 Euro sind, dann rundet der Händler ab auf 10,90 Euro. Das Doofe an diesem Plan ist jetzt nur, so ein Experiment hat es in Deutschland schon mal gegeben. In Kleve. Und als ich heute dem Geschäftsführer des dortigen Einzelhandelverbandes davon erzählt habe, dass eventuell den Wangerogern so etwas blüht, da war seine Reaktion eindeutig.
Nee, also da bin ich echt platt.
Achim Zirwes erzählt mir nämlich, dass die Händler in Kleve die Idee am Anfang super fanden. Sie haben kleine Schilder gebastelt, in denen die Kunden darüber aufgeklärt wurden, dass kleine Summen auf- oder abgerundet werden. Aber nach ein paar Wochen fiel ihnen auf,
dass denn der Aufklärungsbedarf bei den Kunden extrem hoch war.
Wer ein Stück Butter für 1,49 gekauft hat, der hat natürlich erwartet, dass er einen Cent Wechselgeld zurückbekommt. Aber
das bekam er jetzt nicht mehr. Hatte sich beschwert, musste der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin großartig erklären, warum nicht mehr.
Und da half es auch nichts, wenn die Kunden erfahren haben, dass das Ganze am Ende wahrscheinlich ein Nullsummenspiel ist, weil mal der Händler und mal der Käufer ein paar Cent verliert.
Wenn sie mehr zurückbekamen, haben sie natürlich nicht beschwert. Dass sich das auf Dauer irgendwo ausgleicht, haben viele gesagt, mach ja so sein, aber ich will trotzdem mein Geld zurück.
Insofern, liebe Wangerooger, toi toi toi, wir drücken euch die Daumen und wünschen euch, dass die Touristen, die euch besuchen werden, nicht nur ihr Auto auf dem Festland lassen, sondern auch ihre Kleinlichkeit.
Unser Reporter Martin Krinner über die Pläne von Wangerooger, kein Kupfergeld mehr anzubieten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der schlimmste Buchstabe in der Welt der Smartphones ist, ihr wisst es, das E. E für Edge. Das bedeutet nämlich, dass ihr dann fast kein Netz habt. Das ist ja gerade in vielen ländlichen Regionen in Deutschland Alltag. Die Netzabdeckung in unserem Land ist ein Daueraufreger. Und das ist nicht nur so ein Eindruck. Also wir stehen wirklich im Vergleich zu anderen Ländern schlecht da in puncto Netzabdeckung und eben auch bei der Geschwindigkeit. Seit heute ist das Problem auch zum Angucken da. Ja, es gibt nämlich eine Karte von der Bundesnetzagentur und Ilka Knigge aus unserem Team hat sich diese Karte mal angesehen. Ilka, was sieht man denn da?
Das ist eine ganz normale Deutschlandkarte. Also da kannst du rein und rauszoomen, wie bei jeder anderen Karten-App auch. Und du kannst dir da dann aber eben anzeigen lassen, welches Netz wo verfügbar ist. Und natürlich dann auch die Funklöcher. Mhm. Und das sieht dann so aus, dass da so kleine farbige Sechsecke verteilt sind auf dieser Karte. Und die sind aufgeteilt in kein Empfang, das ist dann türkisblau, 2G, so ein Mittelblau, 3G im Lilablau und 4G in Pink. Und oben kann man dann zum Beispiel auch seine eigene Adresse eingeben und dann Daten für seine eigene Region angucken.
Ja, dann ist man entweder sehr erfreut oder extrem frustriert, genau. Je nachdem, wie es ausfällt. Ne? Woher kommen denn die Daten?
Aus der Breitbandmessungs-App, auch Funkloch-App genannt. Und die ist von der Bundesnetzagentur. Diese App hatte Verkehrsminister Scheuer vor ungefähr einem Jahr präsentiert. Er hatte damals gesagt, mit dieser App würde Jagd auf die weißen Flecken im Mobilfunknetz gemacht. Die App, die funktioniert so, dass jeder sich die runterladen kann und dann am eigenen Standort so eine Messung machen kann, wie schnell dort die Datenübertragung funktioniert. Und diese Daten von den ganzen Userinnen und Usern, die werden dann gespeichert und aus diesen Daten besteht jetzt auch die Karte. Ungefähr 190.000 Leute haben sich diese App seit dem Start installiert und von knapp 160 Millionen Messpunkten Daten übermittelt.
Aber was bringt mir denn jetzt so eine Karte eigentlich? Also außer, dass ich mich vielleicht eben sehr freue, weil alles pink ist, das ist ja irgendwie ein gutes Zeichen, oder weil ich mich sehr ärgern muss, weil ich eben erkenne, naja, da wo ich wohne, ist das leider schlecht mit dem Netz.
Ja, du kannst halt abgleichen, also gucken, ob dein Problem zum Beispiel an deinem Betreiber liegen könnte oder ob das auch vielen anderen so geht wie dir. Bei dieser Karte, da kann man Filter auswählen, zum Beispiel nur die Daten von einem bestimmten Anbieter anzeigen lassen. Ich bin zum Beispiel bei O2 und ich konnte da jetzt mal schauen, ob das Netz in meinem Heimatdorf auch bei allen anderen Leuten so löchrig ist wie bei mir.
Und auf den ersten Blick, wo sieht es in Deutschland besonders schlecht aus?
Ja, sofort ins Auge fällt da die Uckermark und das Gebiet um die Mecklenburgische Seenplatte. Da ist einfach total viel hellblau, also 2G oder auch gar kein Netz. Noch mehr hellblau oder genauso viel hellblau an der polnischen Grenze, so nördlich von Görlitz. Dann noch einiges in der Eifel, nördlich von Trier. Und wenn man es zusammenfassen soll, es sind halt einfach doch wieder die ländlichen Gebiete.
Und was passiert jetzt? Also jetzt hat man diese Daten, jetzt hat man diesen Überblick, weiß, wie das aussieht. Gibt es Konsequenzen?
Ein Sprecher der Bundesnetzagentur hat mir heute gesagt, diese Karte, die dient als Argumentationsmaterial bei den Netzbetreibern. Also zum Beispiel, um zu schauen, ob die ihre Auflagen erfüllen. Das ist so, die Mobilfunkanbieter, die haben eben bei dieser 5G-Auktion dieses Jahr die Lizenzen für die Mobilfunkfrequenzen, boah, schwieriges Wort. Von der Bundesnetzagentur ersteigert und die gibt es nicht für umme, sondern die haben da einiges für hingelegt. Und diese Lizenzen für Mobilfunkfrequenzen, die sind eben an Bedingungen geknüpft. Es wurde zum Beispiel festgelegt, dass Anbieter an Schienenwegen und Landstraßen schnelleres Mobilfunknetz einrichten müssen. Außerdem soll dann bis Ende 2022 mindestens 98% der Haushalte je Bundesland mit 100 Mbit pro Sekunde schnellem Internet versorgt werden. Da gibt es aber ein Problem, sagt Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Der beobachtet diese sogenannte Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, die da letzte Woche beschlossen wurde.
Das ist so das Grundsatzproblem, dass man fast immer auf Seiten der Bundesregierung bei diesen Verhandlungen mit Haushalten rechnet. Denn 99% der Haushalte bedeutet nämlich nur 75% der Fläche. Und jeder, der auf der Fläche unterwegs ist, merkt das nämlich auch, wenn er dann unterwegs ist und sich das Netz immer mehr verschlechtert.
Ob das Verkehrsministerium da jetzt konkret aufgrund dieser Karte weitere Schritte plant, das kann man nicht sagen. Ein Interview wollten sie mir dazu heute auch nicht geben.
Läuft die App denn noch weiter? Also kann ich noch was zu dieser Karte beitragen oder ist das jetzt erstmal vorbei?
Ja, diese Karte, die wird weiter aktualisiert. Jede Woche werden da die neuen Daten eingespeist. Also du kannst noch mitmachen. Mhm. Vielleicht bedient sich ja das Verkehrsministerium dann auch daran, wenn es um diese neuen Masten geht. Das Ministerium, das hat ja angekündigt, eine eigene Mobilfunkgesellschaft zu gründen und auch an die für Netzbetreiber unattraktiven Orte auf dem Land eigene Masten zu stellen. Zum Beispiel auf Land, das den Kommunen gehört. Diese Pläne, die sind aber im Moment noch wenig konkret.
Aber immerhin hat man jetzt mal seit einem Jahr Daten gesammelt. Also die Bundesnetzagentur nämlich per App Daten über die Mobilfunkabdeckung. Die gibt es eben jetzt auf einer Karte zu sehen. Was diese Karte bewirken soll, hat euch Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team hier im Update erzählt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja. Ja, das kann nerven. Das kann richtig nerven, wenn man zum vierten Mal innerhalb von 4 Jahren wählen muss. Fragt mal die Spanierinnen und Spanier, die sind nämlich genervt, weil es bei denen genauso ist. Also, am Sonntag soll wieder ein neues Parlament gewählt werden, denn seit der Parlamentswahl im April hat es der Ministerpräsident Pedro Sánchez nicht geschafft, einen Koalitionspartner zu finden. Und das ist eine Situation, von der profitiert vor allen Dingen die ultrarechte Partei Vox. Die könnte ihre Sitze im Parlament von 24 auf 46 verdoppeln. Warum diese Partei so erfolgreich sein kann, ich habe darüber gesprochen mit unserem Korrespondenten in Madrid, Reinhard Spiegelhauer. Reinhard, warum ist Vox gerade jetzt so erfolgreich?
Der Grund ist tatsächlich die Auseinandersetzung in Katalonien, also diese Urteile vor wenigen Wochen gegen die Separatistenführer und die Proteste, die es danach gegeben hat und auch die Krawalle, die es danach gegeben hat, die bringen jetzt Vox wirklich richtig Stimmen, wie es aussieht, denn Vox ist die Partei, die am lautesten und am schärfsten und am entschiedensten sagt, Spanien muss eine Einheit bleiben und nicht nur das. Die Separatisten, alle Vereine, die sich in der Art engagieren, alle Parteien, die müssten verboten werden. Es müsste sofort der Notstand ausgerufen werden. Katalonien müsste unter Verwaltung von Madrid wieder gerückt werden. Und da gibt es relativ viele Leute in Spanien, im Süden, aber auch in der Mitte Spaniens, die die Nase voll haben von den Separatisten und die sagen, genau, uns reicht es jetzt mit dem separatistischen Kladderadatsch. Wir möchten Spanien gerne bewahren. Und das treibt Vox eben, wie gesagt, Stimmen zu.
Dann lass uns doch vielleicht noch mal gucken, also konkret die Themen. Du hast ja jetzt schon einige angesprochen, also vor allen Dingen dieser Konflikt spielt eine große Rolle, aber welche Themen setzen die noch für ihren Wahlkampf?
Ja, man könnte vielleicht sowas sagen wie Vaterland haben wir gerade angesprochen. Familie, Kirche, Vaterland. Die Partei ist ausländerfeindlich, die Partei ist schwulenfeindlich, die Partei hetzt gegen etablierte Parteien, sagt, die haben abgewirtschaftet und lügen uns immer voll. Die Presse lügt natürlich auch, wenn man Vox glaubt. Vox ist außerdem eine Partei, die sehr darauf achtet, dass der Bürgerkrieg möglichst ruhen soll. Die haben sich kürzlich auch sehr aufgeregt, als Franco exhumiert und umgebettet worden ist. Auch das hat ihnen wahrscheinlich nochmal Stimmen gebracht aus dem wirklich ultrarechten Lage. Sie sind eben ultrarechts und stehen auch in der Tradition ein bisschen der Frankisten. Die sagen, die Vergangenheit lassen wir jetzt ruhen, der Bürgerkrieg ist lange her. Und ganz wichtig ist auch, Vox sagt, die Monarchie wird von allen Seiten angegriffen, die anderen Parteien wollen den König abschaffen und das werden wir nicht zulassen. Das sind so die Themen, die sie im Wesentlichen vertreten. Natürlich wird das dann immer noch ein bisschen angereichert mit, wir sorgen dafür, dass ihr sichere Renten habt, wir sorgen dafür, dass ihr mehr Jobs bekommt. Wie sie das genau machen wollen, verraten sie allerdings nicht.
Wie stehen denn die anderen Parteien eigentlich da in den Umfragen?
Ja, es wird sich nicht so fürchterlich viel ändern, fürchte ich. Es ist tatsächlich so, dass es ja einen Mitte-Links-Block gibt im Prinzip aus inzwischen 3 Parteien. Das waren bei der letzten Wahl noch 2 Parteien, weil die eine Podemos, die richtig linke Partei, die hat sich mit Teilen der Mitglieder zerstritten, die haben sich ausgegründet. Also da geht es ein bisschen auseinander. Aber insgesamt wird der Block ungefähr genauso viel Prozente bekommen wie letztes Mal. Und auf der rechtskonservativen Seite sieht es genauso aus, nur dass Vox eben stark dazugewinnen wird und so eine rechtsliberale Partei praktisch wegkippen wird. Das bedeutet aber auch, beide Blöcke kriegen jeweils wieder nicht eine Mehrheit zusammen, sondern die kleinen Regionalparteien aus Katalonien, aus dem Baskenland, von den Kanaren, die wären weiterhin Zünglein an der Waage. Eine wirkliche Mehrheit wird es nicht geben. Dazu kommt, dass die sich untereinander eben, wie gesagt, auch nicht immer grün sind in den beiden Blöcken. Es wird am Ende darauf rauslaufen, dass der jetzt geschäftsführende Ministerpräsident Sánchez von den Sozialisten vom König wieder den Auftrag bekommen wird, eine Regierung zu bilden. Und er wird es wieder sehr, sehr schwer haben, tatsächlich eine zu bilden.
Genau, das ist ja der Punkt. Also ich meine, es wird ja jetzt eben wieder gewählt, weil Sánchez das nicht geschafft hat, einen Koalitionspartner zu finden. Also ich meine, macht denn diese Wahl jetzt irgendwas besser? Werden dadurch irgendwelche Chancen größer, dass er das diesmal schaffen wird?
Ja, Sánchez hat sich das so ausgerechnet, als er es darauf angelegt hat, dass es die Neuwahlen gibt, aber da hat er sich eben ins Knie geschossen. Er kriegt wahrscheinlich ungefähr genauso viele Stimmen, wie er das letzte Mal bekommen hat. Sein möglicher Koalitions- oder zumindest Tolerierungspartner, der wird weniger Stimmen bekommen und für eine Mehrheit wird es eben weiterhin nicht reichen. Jetzt kann er natürlich hoffen, dass möglicherweise die Konservativen ihn diesmal tolerieren werden, also seiner Wahl zum Ministerpräsidenten zumindest nicht entgegenstimmen werden, dann könnte er eine Minderheitsregierung tatsächlich anführen, aber die wäre natürlich schwach, die wäre natürlich instabil und ob er mit den Konservativen zusammen einen Haushalt zum Beispiel verabschieden könnte, das ist doch sehr, sehr fraglich. Also es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten. Entweder es kommt gar nicht zu einer neuen Regierung, weil Sánchez es wieder nicht schafft, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, oder es kommt zu einer Minderheitsregierung, die aber sehr schwach ist. Und in beiden Fällen läuft das darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich nochmal Neuwahlen kriegen.
Also am Sonntag wird wieder gewählt in Spanien, wie die Stimmung ist, warum die radikale, die populistische Partei Vox so erfolgreich sein kann. Das hat euch unser Korrespondent in Madrid erklärt, Reinhard Spiegelhauer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr dieses Foto auch gesehen von diesen riesengroßen Stoßzähnen? Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ilka, hast du es gesehen? Diese großen Mammutstoßzähne?
Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe jetzt nur so eine Vorstellung in meinem Kopf.
Also die Vorstellung ist, glaube ich, richtig. Es ist wirklich sehr, sehr groß, was man da sehen kann. Riesige Stoßzähne gehören also zu einem Mammut. Die sind ja schon vor ein paar tausend Jahren gestorben, ne? Aber diese riesigen Stoßzähne, die gehören eben zum vermutlich größten Mammutknochenfund überhaupt. Rund 800 Knochen haben Archäologen und Archäologinnen gefunden in Mexiko. Und zwar in einer alten Fallgrube. Alt heißt, die ist schätzungsweise 15.000 Jahre alt. So, und wir haben uns gefragt, wie haben das denn eigentlich unsere Vorfahren gemacht? Also Mammuts gejagt, wie ist das passiert? Haben die in eine Fallgrube gelockt und was mussten die da drauf haben? Was für Waffen mussten die bei sich haben, um überhaupt so einen Mammut erlegen zu können? Ich habe drüber gesprochen mit Susanne Münzel, die ist Archäozoologin von der Uni Tübingen, kennt sich bestens aus in der älteren Urgeschichte. Und wir haben erstmal geklärt, seit wann denn eigentlich unsere Vorfahren an diesen Tieren überhaupt interessiert gewesen sind.
Also ich denke, Wildtiere sind für Jäger und Sammler immer interessant. Es ist nur die Frage, ob das technische Know-how es zulässt, dass man sie jagt. Und das ist ja genau der kritische Punkt. Gerade bei Mammuten gibt es da heftige Diskussionen dazu.
Was heißt das, heftige Diskussionen? Also woran entspinnt sich da ein gewisser Streit in der Wissenschaft?
Ja, es ist so, dass eben einige Archäologen der Meinung sind, dass nur die Kadaver genutzt wurden. Und andere, dass Mammute aktiv gejagt wurden. Und sagen wir mal, beim modernen Menschen so ab 40.000 vor heute wird man von aktiver Jagd ausgehen können. Und beim Neandertaler, da wird halt immer heftig diskutiert, ob der einfach opportunistisch einen Mammut ausgebeutet hat, was sowieso gestorben ist, oder ob er eben auch jagen konnte. Dass er auch gejagt hat, dafür sprechen eigentlich Holzlanzen, also man braucht eine sehr kurze Distanz, um die zu erlegen. Also mit irgendwelchen Pfeil und Bogen kommt man natürlich nicht weit, auch schon, weil die Haut viel zu dick ist.
Also da sind wir jetzt schon bei den Waffen, mit denen die Mammute dann gejagt worden sind. Also Pfeil und Bogen, sagen Sie, bringt nichts. Man braucht schon so ein richtig dickes Ding im Endeffekt.
Ich denke, man braucht da schon Lanzen dazu. Und Pfeil und Bogen ist auch eine ganz junge Entwicklung. Also das gibt es dann erst so seit 15.000, 12.000 vor heute, sowas.
Jetzt ist ja ein ausgewachsenes Mammut, denke ich mal, ziemlich groß gewesen. Wäre es nicht einfacher gewesen, ein junges Mammut zu jagen, einfach weil es noch nicht ganz so riesig gewesen ist und vielleicht auch noch nicht, weiß ich nicht, so schnell und so stark?
Ja, ich denke, da kann man schon von ausgehen, dass man jüngere Tiere versucht zu bekommen. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel von der Schwäbischen Alb. Da habe ich Tierknochen ausgewertet. Und da gibt es einige Jungtierknochen von ganz jungen Mammuten, die Schnittspuren haben. Und da gehe ich schon davon aus, dass die wirklich auch gejagt wurden. Nur hat man es dann natürlich mit den Muttertieren zu tun. Man muss also irgendwie schauen, dass man die ablenkt oder keine Ahnung. Also sonst kommt man an die Jungtiere nicht ran.
Frau Münzel, ich würde gerne mit Ihnen nochmal über diese Fallgruben sprechen. Also dieser große Knochenfund, Mammutknochenfund eben jetzt in Mexiko. Eine Theorie eben ist, dass es wirklich Fallgruben gegeben hat, in denen die Mammute dann einfach reingeplumpst sind. Wie gesichert ist das denn eigentlich, dass das jetzt im Endeffekt auch eine Jagdmethode gewesen ist?
Diese Fallgruben, die wurden schon ganz am Anfang von der Forschungsgeschichte und so weiter immer wieder thematisiert, weil man sich nicht vorstellen konnte, wie man Mammute jagt. Und deswegen ist man erstmal, wenn man das jetzt als Archäologe hört, immer erstmal skeptisch. Ja? Fallgrube, wie kann man das nachweisen? Man hat vielleicht eine Verfärbung im Boden und so weiter. Also dieses Treiben von Herden, das ist sicher schon eine sehr uralte Jagdmethode. Ich frage mich nur, wer macht sich solche wahnsinnige Arbeit, nicht? Also man kann sicher auch Tiere anders in die Enge treiben. Wahrscheinlich ist es schon möglich, 15.000 vor heute.
Wenn es dann erlegt worden ist vor langer, langer Zeit, was macht man denn eigentlich so als Sippe mit so einer riesigen Menge Fleisch? War das nicht auch ein bisschen viel vielleicht?
Man hat ja auch Vorratshaltung, also man wird die getrocknet haben und als Wintervorrat zum Beispiel. Dann spielt natürlich das Elfenbein eine wahnsinnige Rolle als Schmuck, als Waffen, als Werkzeuge. Und das Fell darf man nicht vergessen. Dann die ganzen Haare, also die Mammute haben ja oben drüber diese langen Grannenhaare und unten drunter so feine Wolle, die sicher auch sehr, sehr nützlich ist für alle möglichen Sachen, Polstern von Schuhen und Warmhalten und so weiter. Es ist nicht nur das Fleisch, sondern auch die Innereien. Man hat ja dann Beutel durch, sagen wir mal, durch die Blase. Also es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, wie man Mammute nutzen kann.
Und wie das mit der Mammutjagd funktioniert haben könnte, darüber habe ich gesprochen mit Susanne Münzel. Die ist Archäozoologin von der Uni Tübingen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.